Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der jetzt da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, von einer Maus, einer Kiste und einem Geheimnis möchte ich Ihnen heute Abend erzählen, was Sie mit Weihnachten zu tun haben, mit uns und mit Gott. Eine Maus. Es soll alles mit einer Maus begonnen haben, sagt man. Mit einer kleinen Maus, die in der kleinen Kirche von Oberndorf im Salzburger Land den Blasebalg der Orgel angefressen hat. Wenige Stunden vor der Christmette erst fällt auf, dass das Instrument keinen Ton mehr von sich gibt. Was für eine Katastrophe! Die Orgel schweigt und das ausgerechnet an Weihnachten. Josef Mohr, seines Zeichens Hilfspfarrer des kleinen Ortes und verantwortlich für den nächtlichen Gottesdienst, atmet erst einmal tief durch, stelle ich mir vor, angesichts einer solchen Hiobsbotschaft. Aber da Not bekanntlich erfinderisch macht, sucht er nach einer kreativen Lösung seines Problems. Woher ein Weihnachtslied nehmen, das ohne Orgel auskommt? Vielleicht müsste man. Mohr erinnert sich an den Text eines Friedensgebetes, das er 2 Jahre zuvor im Jahr 1816 verfasst hat und das ihm geeignet scheint, Hoffnung und Zuversicht zu verbreiten in einer Zeit, in der beides rar war. Das Salzburger Land ist gebeutelt von der napoleonischen Besatzung und den Kriegen mit den Franzosen. Hinzu kommt eine seltsame Kaltzeit, die zwischen 1810 und 1820 Europa schwer zu schaffen macht, ausgelöst durch einen Vulkanausbruch im fernen Indonesien. Der drastische Temperatursturz führt zu Missernten, Hunger und Armut. Man kann sich Pfarrer Mohrs Gemeinde kaum arm genug vorstellen. Bitterarm. Bettelarm waren sie, arm wie die sprichwörtliche Kirchenmaus, verzweifelt und müde von einer Welt, die einem zu viel abverlangt und in der irgendwie Trost und Frieden nur so furchtbar schwer zu haben scheint. Dem Seelsorger ist es darum ein ganz besonderes Anliegen, seine Schäfchen wenigstens an Weihnachten nicht darben zu lassen. Was tun? Kurz entschlossen drückt der Hilfspfarrer sein Manuskript von diesem Gebet Franz Xaver Gruber, dem Dorflehrer, in die Hand, der, wie in den alten Tagen ja allgemein üblich, sonntags auch die Kirchenorgel zu spielen pflegt. Gruber soll auf der Grundlage dieses Friedensgebets ein Lied für die Christmette schreiben. Eins, das schlicht genug ist, um auch ohne Orgel auszukommen. Binnen weniger Stunden entsteht so aus Grubers Feder ein Lied für 2 Männerstimmen, Tenor und Bass, nur mit einer Gitarre begleitet. Das kannte man damals in den Messen des Salzburger Landes überhaupt nicht. Alles war auf Latein, höchst festlich und immer mit Orgel. Die Gitarre und die 2 Männerstimmen, das war eine Revolution. Und so erklang zum ersten Mal jemals an jenem 24. Dezember des Jahres 1818, vor 205 Jahren, ein Lied, das für viele das Weihnachtslied schlechthin geworden ist. haben die Menschen von Oberndorf einen Weihnachtsgottesdienst ergriffener verlassen als in jener Nacht, erinnert sich Organist Gruber später. Ergriffen und zutiefst bewegt aufgrund eines Liedes, das letztlich nichts weiter als eine Notlösung war. Wer weiß, ob ohne die kleine Maus, die defekte Orgel, den verzweifelten Pfarrer und den Organisten unter mächtigem Zeitdruck jedes Lied Stille Nacht, Heilige Nacht entstanden wäre. Aber so ist das eben manchmal mit Gott und mit dem, was wir aus unserem kleinen Glauben und dem Chaos unseres Lebens heraus in seinem Namen zu tun versuchen. Gott hat offenbar eine Schwäche dafür, aus dem kleinen bisschen, was wir ihm zur Verfügung stellen, Großes erwachsen zu lassen. Er schenkt und er verschenkt sich gern. Und wo Gott eine Notlösung mit seinem Glanz und seiner Herrlichkeit umgibt und sie in seinen Segen hüllt, da verwandelt sich nicht selten Not in Hoffnung, in Liebe und in Frieden. In die Armut und Not der Gemeinde hinein singen der tuberkulosekranke Priester, uneheliches Kind einer verarmten Näherin, der zu Lebzeiten aufgrund seines familiären Backgrounds nie zu größeren Ehren kommt, und sein nebenberuflicher Organist ihr Lied. In der finsteren, beängstigenden Nacht einer Welt am Abgrund singen sie von einer ganz anderen, einer stillen, heiligen Nacht, in der es guten Grund zur Freude gibt. Sie singen von einer rettenden Stunde in einer Zeit voller Not, von Jesus, dem Retter. Und in den drei Strophen, die im Original noch zu dem Lied dazugehören, vom Heil der Welt in Zeiten großen Unheils, von Gnade in Fülle und von Liebe. Offenbar ist das eine zeitlose Sehnsucht. Denn das kleine, schlichte Gitarrenstück tritt einen beispiellosen Siegeszug um die ganze Welt an. Es soll in rund 300 Sprachen übersetzt worden sein. Alles, von Maori bis Klingonisch, einer Kunstsprache aus Star Trek. Bing Crosby hat es gesungen, Elvis Presley und Johnny Cash und bei uns natürlich Helene Fischer mit 100 Streichern. Papst Franziskus nannte es sein Lieblingslied und die UNESCO erklärte Stille Nacht 2011 zum Weltkulturerbe. Stille Nacht, Heilige Nacht gehört zur deutschen Weihnacht wie Tannenbaum, Krippe und Christstollen. Und es wird wie wohl kaum ein anderes Weihnachtslied entweder tief geliebt oder belächelt bis gehasst. Schon von Anfang an. Es heißt, sein Inhalt, sein Text seien doch arg dünn und oberflächlich, seine Melodie süßlich. Es sei, Zitat, so sentimental und geschmacklos wie ein Schmalzküchlein aus dem Salzburger Land. Also, man hat sich schon tüchtig an diesem Lied abgearbeitet, es aber doch irgendwie nie kaputt gekriegt. Warum nur nicht? Weil es berührt, bewegt, nachdenklich stimmt oder tatsächlich die Nacht still und heilig macht? Vielleicht. Oder weil es, wie der Greifswalder Theologieprofessor Michael Herbst vermutet, von einem Kind spricht, das ein ganz ähnliches Schicksal hat wie das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Oft besungen, oft missverstanden, verharmlost und verkitscht. Zum Christkindle degradiert, aber trotz allem nicht kaputt zu kriegen. Herbst vermutet, das liege daran, dass es ein, Zitat, Jesus-Lied ist und wir Jesus irgendwie nicht loswerden, weil dieses Kind in der Krippe einfach immer wieder fasziniert, tröstet, Hoffnung gibt, wenn es nichts mehr zu hoffen gibt. Zuversicht, dass die Not nicht das letzte Wort behält. Wer ist dieses Kind, das wir nicht aufhören können, es zu besingen? Die Alten, aber auch die Jungen, die Frommen und die religiös-unmusikalischen, die Menschen überall auf der großen, weiten Welt, über alle Unterschiede hinweg. Kiste. Die Kiste entsprang einer geradezu verzweifelten Idee. Diese zweite Geschichte spielt im Jahr 1964 und handelt von einem australischen Leichtathleten, Rex Spears, ein Speerwerfer und um es gleich zu sagen, ein mittelmäßiger Speerwerfer. Rex Spears hatte versucht, sich bei einem Wettkampf in London für die Olympischen Spiele in Tokio 1964 zu qualifizieren, leider erfolglos, sehr erfolglos. Obendrein hatte man ihn in London ausgeraubt, sein Geld war weg und jetzt saß er fest in London. Ausgerechnet, wo seine kleine Tochter doch in ein paar Tagen Geburtstag hatte. Ohne ihn, ohne ihren Papa. Das hielt Rex Spears nicht aus. So verfiel er auf eine wirklich radikale Idee. Von dem wenigen Geld, das er noch hatte, kaufte er ein Luftfrachtticket nach Australien. Ein Freund baute ihm eine Holzkiste. Mit dieser Holzkiste, vom Freund am Flughafen aufgegeben, verschickte sich Rex Spears selbst als Luftfracht. 1,50 mal 90 mal 75 Zentimeter. Zwei Flaschen, eine mit Wasser, wofür die andere war, darf sich jetzt jeder selber denken. Etwas zu essen war dabei, eine Decke, Kissen und Taschenlampe und dann 63 Stunden in der Luft. 21.000 Kilometer. Es war streckenweise unerträglich heiß beim Zwischenhalt in Mumbai, als der Flieger stundenlang auf dem Rollfeld in der Mittagssonne stand. Aber er kam an. Rex Spears zückte seinen Pass, ging durch die Passkontrolle, kam tatsächlich irgendwie straffrei durch und fuhr per Anhalter nach Haus zu seinem geliebten Kind Geburtstag feiern. Jetzt sehe ich Ihnen an, dass Sie sich fragen, was diese zugegebenermaßen anrührende Geschichte mit Weihnachten oder gar mit Stille Nacht, Heilige Nacht zu tun hat. Natürlich auf den ersten Blick einmal gar nichts. Auf den zweiten Blick aber ist sie ein Sinnbild für das, was vor der stillen Heiligen Nacht geschah. Im Lied heißt es ja, dieses Kind, dessen Ankunft wir an Weihnachten besingen, dieser holde Knabe im lockigen Haar, sei nicht einfach irgendein niedliches Kind gewesen, sondern der Retter, Gottes Sohn. Und so gesehen ist Weihnachten ja die Geschichte eines anderen, eines größeren Vaters, der alles tut, um irgendwie zu seinen Menschenkindern zu kommen, der sich dafür auch in eine Holzkiste zwängt, Strapazen und Gefahren auf sich nimmt, alles riskiert, sich klein macht und auf eine weite und ungewisse Reise geht. Der, der alles erschaffen hat und die ganze Welt in seiner Hand hält, der zwängt sich in eine Holzkiste, in einen Futtertrog. Der verzichtet auf alle Macht und alle Herrlichkeit und wird ein kleines Baby hilflos, angewiesen und ausgeliefert, nicht selten selbst in Gefahr. Gott macht die weite Reise, die denkbar weiteste Reise, aus der Herrlichkeit in die Armut, aus der Macht in die Ohnmacht, aus der Ewigkeit in die Endlichkeit. Er reist durch alle Himmel und kommt ganz klein an, bei uns Menschen. Das ist das Weihnachtsgeheimnis. Stille Nacht, heilige Nacht, endlich dürfen wir mitsingen, die Strophen 2 und 3. Es ist zu finden unter der Nummer 23. Eben das ist Gottes Menschwerdung in der stillen, heiligen Nacht. Ein Geheimnis. Es erschließt sich uns nicht, indem wir es enträtseln. Und egal, wie klug die dogmatischen Sätze sind, die wir dazu formulieren, sie sind und bleiben ein Stammeln vor der Größe Gottes. Dieses Geheimnis erschließt sich uns nur, indem wir es bestaunen. Und dieses Geheimnis ist auch gar nicht an und für sich interessant. An und für sich ist Weihnachten nicht interessant, sondern es ist interessant, weil es Gottes Meisterstück ist, sein Coup, sein Geniestreich, um allem Bösen, allen negativen Kräften auf der Welt und in uns selbst, allem, was uns zu schaffen macht, ein für alle Mal den Anspruch auf unser Herz streitig zu machen. An Weihnachten, da geht es um Gott und um mich und um dich und um unsere Beziehung und um das, was er für uns, seine geliebten Kinder, tut, nämlich alles. Darum sucht Gott nicht irgendwo da oben, weit weg, unendlich fern, unverständlich, nicht im All, nicht hinter den Sternen in der Weite des Universums, nicht in der Vergangenheit, sucht Gott nicht im Unendlichen und Abstrakten, nicht in der Philosophie und in den Prinzipien der Vernunft oder da, wo unsere Erkenntnis an ihre Grenzen kommt, sucht ihn in dem kleinen Kind, in der Krippe. Denn die Zeit der unmenschlichen und hohen und fernen und fremden Raum- und zeitlosen Götter ist immer zugleich auch eine Zeit der gottlosen Menschen, warnt mein persönlicher Lieblingstheologe Karl Barth den Nationalsozialismus vor Augen. Ohne das Geheimnis der stillen, heiligen Nacht, ohne das Geheimnis der Menschwerdung Gottes, dass Christ der Retter da ist, gehen wir wahlweise in die Irre oder werden irre an einer heillosen Welt. Ringen wir hilflos nach Atem angesichts viel zu vieler Gräuel auf dieser Erde und all dem unermesslichen Leid, das Menschen über Menschen bringen. Im Gewahrsein des Geheimnisses der Weihnacht aber dürfen wir, wie Karl Barth schreibt, einfach aber ernstlich froh sein. Wir dürfen damit rechnen, dass das erste und so das letzte Wort im Streit der Menschlichkeit gegen die Unmenschlichkeit ein für allemal gültig ausgesprochen ist. Liebe Gemeinde, nirgends offenbart sich die göttliche Liebe des himmlischen Vaters so unmittelbar wie in seiner Menschwerdung. Darum kommt in der stillen heiligen Nacht vor allem anderen zu dieser kleinen Holzkiste, in der ein Baby liegt. Da ist Gott da, mit Haut und Haar, ganz nah, greifbar. Gott, der es einfach nicht aushielt, weit weg von uns zu sein. Gott, der jede Gefahr auf sich nimmt, nur um bei uns zu sein, uns nah, für uns da. Auge in Auge mit diesem sich zu seinen Menschen niederkauernden Gott erkennt Martin Luther: Wir fassen keinen anderen Gott als den, der in jenem Menschen ist, der vom Himmel kam. Ich fange bei der Krippe an. Dort sehen wir den Gott, der den Menschen lieb hat. So sehr, dass er selbst als Mensch geboren wird. Fragst du, wer der ist, hat Luther von diesem Gott gesungen. Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und es ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Ohne ihn, ohne ihr tiefstes Geheimnis, kann die Weihnachtszeit, die fröhliche, die selige, die gnadenbringende, von der wir so gern singen, unmöglich sein. Dass Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, dass die Engel den Hirten zusingen. Liebe Gemeinde, das ist doch keine Zustandsbeschreibung dieses Planeten, oder? Frieden auf Erden. Das klingt fast zynisch. Nein, eine Zustandsbeschreibung ist es nicht, damals nicht, zu Luthers Zeiten nicht, ebenso wenig wie zu Mohrs oder Grubers oder Karl Barths Zeiten oder unserer eigenen. Dass Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, das ist ein Weihnachtswunsch, ein Geheimnis, ein Appell, ein Hinweis auf das Geheimnis der Weihnacht, auf ihr Geschenk, an den, der sich wie die Hirten zur Krippe aufmacht, um das Wunder zu sehen, das sich dort ereignet hat. Dass Christ der Retter da ist, dass Menschlichkeit möglich und Verletzlichkeit erlaubt ist und Frieden auf Erden mehr als nur ein frommer Wunsch. Denn von der Krippe strahlt ein Licht des Guten, der Hoffnung und Liebe aus in eine Welt, die das immer schon bitter nötig hatte. Stille Nacht, heilige Nacht. Silent Night, Holy Night. Mit der schlichten Weise aus dem Salzburger Land sind knapp 100 Jahre nach Mohr und Gruber am 24. Dezember 1914 im Ersten Weltkrieg die Soldaten an der Westfront aus den Schützengräben aufgestanden. Weder das traurige grüne Gestrüpp, das man ihnen aus der Heimat geschickt hatte, notdürftig geschmückt mit Staniolpapier und dem Pickel einer Pickelhaube als Christbaumspitze, haben sie zu trösten vermocht? Noch der Tabak, das Bier oder das Gebäck? Klar, sie haben all das gern entgegengenommen, aber dort, in aller Angst und Not, den eigenen Tod ständig vor Augen, war es schwer, damit in Weihnachtsstimmung zu kommen. Von frohen Weihnachten ganz zu schweigen. Erst als die Soldaten das Weihnachtslied anstimmten, in dieser finsteren Nacht draußen auf dem Schlachtfeld, als stille Nacht, heilige Nacht, der Sehnsucht Raum gibt und dem Glauben an das Gute im Menschen, ereignet sich das Wunder der Weihnacht. Von dort, wo der Feind liegt, ertönt eine Antwort. Silent Night, Holy Night. Das ebnet den Weg. Nach vorsichtigen Annäherungen treffen sich Deutsche und Briten im Niemandsland, tauschen Geschenke aus, Tabak und Christmas Pudding. Und alles schmeckt nach Frieden. Frieden auf Erden, mitten im ganz großen Krieg. Weihnachtsfrieden werden diese Ereignisse des Dezember 1914 später genannt. Diesen Weihnachtsfrieden des Herrn, der alle Grenzen überwindet und Gräben, der Menschlichkeit und Gemeinschaft ermöglicht, den wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen. Sehen Sie in die Krippe und Sie sehen das Geheimnis der stillen heiligen Nacht. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.